Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Chip and Charge.
Der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert. Auf meinsportpodcast.de.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Chip and Charge, dem Tennis-Talk auf meinsportpodcast.de und überall, wo es Podcasts gibt und natürlich auch bei Spotify. Es ist 8 Tage her, da erschütterte eine Nachricht Tennis-Deutschland. Dirk Kordoff, Vizepräsident des Deutschen Tennisbundes, sieht sich Vorwürfen der sexuellen Belästigung und Gewalt ausgesetzt. Ein ehemaliger Spieler, Maximilian Abel, und ein aktueller, Sriram Balaji, schilderten einem Rechercheteam von NDR, der Sportschau und der Süddeutschen Zeitung, wie Kordoff sogenannte Muskelchecks durchführte oder erniedrigte. Herr Kordoff bestreitet die Vorwürfe, ist aber inzwischen von seinem Amt als Vizepräsident zurückgetreten. Hendrik Maaßen vom NDR ist einer der Journalisten, die diese Story recherchiert haben. Mit ihm habe ich über seine Arbeit gesprochen und über diesen Fall natürlich. In den Shownotes findet ihr Artikel, die bislang erschienen sind. Dort sind sie aufgeführt und dort ist auch der Link zur Anlaufstelle des DTB zur Prävention sexualisierter Gewalt im Sport hinterlegt. Das Interview mit Hendrik Maaßen, das hört ihr jetzt. Hendrik Maaßen, ich danke dir sehr für deine Zeit. Herzlich willkommen bei Chip and Charge.
Vielen Dank fürs Interesse und dass ich hier sein kann.
Hendrik, bevor wir über die Recherche dann auch in der Causa Dirk Kordoff zu sprechen kommen, müssen wir einmal gerade auf dich zu sprechen kommen. Du bist ein Teil eines Teams, die diese Recherche herausgebracht haben. Du selber bist aber bei der ARD bzw. beim NDR dann in der Recherche dann zuständig. Seit wann beschäftigst du dich mit dem Thema sexualisierte Gewalt im Sport?
Das sind mittlerweile schon 3, 4, vielleicht 5 Jahre. Nicht Vollzeit in den ersten Jahren, aber in der letzten Zeit doch mit großem zeitlichen Aufwand, weil wir dieses Thema als besonders relevant und wichtig erachtet haben. Ganz blöd gesagt, kann man schon so ein bisschen formulieren, die Aufklärung von sexualisierter Gewalt im Sport hinkt meiner Auffassung nach noch etwas hinter dem, zum Beispiel in der katholischen Kirche oder in den Kirchen generell hinterher. Wir haben da viele Diskussionen im Sport, viele Täterinnen und Täter, die den Sport jungen Menschen wirklich kaputt machen, die Leben zerstören, Psychen zerstören, und das ist mir deswegen ein sehr, sehr wichtiges Thema geworden, weil der Sport eigentlich so schön sein könnte, wenn er nicht genutzt werden würde von Täterinnen und Tätern.
Prinzipiell haben wir ja, gerade was Tennis angeht, aber auch andere Sportarten, haben wir durchaus ein großes Abhängigkeitsverhältnis zwischen den Lehrenden, zwischen Trainern etc., Betreuern, auf der anderen Seite den Sportlerinnen und Sportlern. Ist das in den letzten Jahren vielleicht dann auch ein ganz kleines bisschen einfacher geworden für Opfer, sich dann jetzt dann auch zu äußern, beziehungsweise damit ans Tageslicht zu kommen, weil wir haben es jetzt in mehreren Fällen dann schon erlebt in den letzten Jahren. Wir sprechen über das Turnen, wir sprechen über Schwimmen. Jan Hempel ist ja auch ein berühmtes Beispiel dann jetzt. Ist es in den letzten Jahren etwas besser geworden, darüber zu sprechen, über sexualisierte Gewalt, die dann auch Sportler, die Opfer dann erfahren haben? Oder ist das nach wie vor ein zähes Ringen?
Ich spreche immer von Betroffenen, weil Opfer da so ein bisschen auch ein abwertendes Wort ist. Ich denke, dass das ein interessanter Punkt ist, weil nur Sprechen hilft darüber. Und wir haben im Sport einen Punkt erreicht, wo sehr viele Menschen darüber sprechen, über ihre eigenen Erlebnisse oder ja, dass sie etwas gehört haben und anfangen aufzuklären oder Nachfragen stellen. Bestimmte Dinge waren vielleicht mal normal, müssen aber nicht normal sein, auch im Sport. Und angefangen, oder auch mir haben mehrere Betroffene schon auch gesagt, mir hat das Mut gemacht, was die US-Turnerinnen gemacht haben. Also öffentlich, wirklich, das ist ja der Fall Larry Nassar, der ehemalige Teamarzt, der wirklich in unfassbarer Art und Weise über viele Jahre in einem extrem krassen Abhängigkeitsverhältnis der junge Frau missbraucht hat. Und ich möchte das jetzt auch machen. Also eine der Geschichten, die wir veröffentlicht haben, war wirklich, ich möchte mich jetzt hier auch in Deutschland mit meiner Geschichte stellen. Und das haben wir genau im Turnen, das haben wir im Schwimmen, das gibt es im Handball. Und das ist total gut und wichtig, weil nur so kann man dem Problem irgendwie versuchen, Herr zu werden und auch eine richtige Arbeit in den Verbänden und in den Sportvereinen vor Ort anfangen zu führen, weil es geht ja nicht darum, jetzt hier Menschen herauszufiltern, die, wo man auf den Finger auf dem Finger zeigt und sagt, hier, das ist der böse Täter, sondern es geht ja darum, dass wir das Problem, was es einfach gibt in der Gesellschaft, in jedem Bereich, sexualisierte Gewalt, sei es in Familien, in Freundeskreisen, in der Kirche, im Sportverein, bei den Pfadfindern, ich weiß nicht, überall, wo Menschen zusammenkommen, gibt es dieses Phänomen, dazu gibt es Untersuchungen. Und der Sport hat bisher so ein bisschen so getan, als ob das Phänomen nicht so groß wäre bei ihm. Und es gibt seit dem vergangenen Jahr eine Studie dazu, die erstmalig gezeigt hat, dass die Strukturen im Sport Missbrauch begünstigen. Und das ist, finde ich, ein ganz wichtiger Punkt, den man, du hast eben schon von den Abhängigkeiten gesprochen, den man sich genauer anschauen soll. Wenn es in der Schule Probleme gibt oder jemand übergriffig wird, dann kann man vielleicht auch mal die Schule oder die Klasse wechseln. Im Sportverein haben wir oft in der Kleinstadt oder im Dorf oder auch wenn man über spezialisierte Sportarten wie auch Tennis spricht, nur wenige Stützpunkte, wo man wirklich weit vorankommt oder wo man seinen Sport überhaupt betreiben kann. Und dann ist man schon abhängig auf einmal von dem einen Verein und dem einen Trainer, der dort ist. Und das ist, glaube ich, hier ganz wichtig zu betonen, dass wir hier dann auch deswegen besonders gut drauf schauen müssen, was für Strukturen haben wir denn eigentlich und wo ist der Nährboden auch für sexualisierte Gewalt. Und ich glaube, da haben wir einen wichtigen und sehr guten Weg eingeschlagen, in der Gesellschaft darüber jetzt mehr und auch offener zu sprechen.
Ist der Nährboden größer in Einzelsportarten, wie jetzt zum Beispiel Tennis, als in Mannschaftssportarten oder erlebst du da ein Gleichgewicht, eine Parität?
Also die Statistik sagt da, dass Übergriffe in allen Sportarten stattfindet. Es ist oft von der Spezialisierung her so, dass man sagen muss, dann ist es besonders schwierig. Ich sagte ja gerade schon, wenn man also seinen Sport nur an bestimmten Stützpunkten zum Beispiel leistungsorientiert machen kann oder auch sehr viel Ausrüstung braucht, es sehr teuer ist, dann sind das alles Faktoren, die dazu führen, dass das eher begünstigt sein kann. Mir ist es auch ganz, ganz wichtig zu sagen, vielleicht auch jetzt noch zu Beginn, wir haben wahnsinnig viele tolle Trainerinnen und Trainer, Übungsleiter, Platzwarte, alle möglichen Menschen, die im Sport aktiv sind und die allermeisten machen eine tolle Arbeit und engagieren sich in ihrem Beruf oder in ihrer Freizeit ganz toll. Aber es gibt halt eben auch Menschen, die diese Nähe nutzen. Und da haben wir im Tennis einen spannenden Sport, weil man ja in der Tat beim Verein um die Ecke gut spielen kann. Wenn man dann aber mit einem spezialisierten Trainer zum Beispiel versuchen möchte, als junges Talent weiterzukommen, dann muss man ja schon etwas mehr Geld in die Hand nehmen. Je nachdem, in welchem Club man spielt, muss man vielleicht auch ein bisschen mehr Geld in die Hand nehmen. Dann geht man irgendwann zu einem Leistungsstützpunkt, den gibt es auch nicht überall. Und dann ist man schon in einer größeren Abhängigkeit. Man kann nicht so wie in der Schule sagen, ich wechsle jetzt einfach den vom naturwissenschaftlichen Zweig auf den anderen und bin dann den Lehrer, bei dem ich einfach nur so ein komisches Gefühl habe oder der so ein bisschen touchy geworden ist in letzter Zeit los. Beim Tennis müsste man dann schon meistens sagen, na gut, dann unterbreche ich hier meinen Weg. Und das haben wir auch in dieser Recherche gemerkt, dass uns Leute erzählt haben, dass sie ganz bewusst einen Bogen um The Cordoff gemacht haben in ihrer Karriere und dann gesagt haben, vielleicht bin ich dann nicht mit dieser Förderung groß hinausgekommen oder schneller hinausgekommen. Aber ich bin dafür mutmaßlich vielleicht auch Übergriffen aus dem Weg gegangen.
Dann kommen wir auf das Thema Dirk Cordoff jetzt mal zu sprechen. Dirk Cordoff ist eine der prominentesten Persönlichkeiten im deutschen Tennis. Wer im DTB in irgendeiner Weise was möchte etc. Die Person Dirk Cordoff war eigentlich immer so ein bisschen, stand immer so als der sehr laute und der sehr streitbare Charakter, stand ja auch Dirk Cordoff dann immer dabei. Er war zum Beispiel auch Trainer von Rainer Schüttler während dessen erfolgreichster Zeit, damals Anfang der Nullerjahre, als der zum Beispiel das Australian Open Finale erreicht hat etc. drauf. Rainer Schüttler möchte ich gleich noch zu sprechen kommen. Aber wann hast du, es war ja ein Team, was da recherchiert hat, wann seid ihr zum ersten Mal auf diese Geschichte aufmerksam geworden und wie seid ihr auf diese Geschichte aufmerksam geworden?
Also dadurch, dass wir mit den Kollegen, also ich mit meinem Kollegen Andreas Becker hier beim NDR und Elena Kuch, die für die Investigation auch für den NDR arbeitet, gemeinsam mit Andrea Schildke, die seit Jahrzehnten sich über das Thema Missbrauch im Sport beschäftigt und den Kolleginnen, den beiden Nina Bovensieben und Lea Weinmann von der SZ, wir sind da seit einigen Monaten bei und ich kann nicht so ganz öffentlich sagen, wo dann am Ende welche Informationen herkommen. Das ist eine investigative Recherche. Wir bekommen Informationen, wir reden sehr viel mit Menschen. Wir sind auch bis heute daran interessiert, mit Menschen ins Gespräch zu kommen, auch zu diesem Thema. Und versprechen in den meisten Fällen aber Vertraulichkeit. Oder oft ist es auch eine Bedingung für ein Gespräch. Und deswegen kann ich ja so viel sagen, dass wir vor vielen Monaten da Hinweise bekommen haben, auch weil wir schon im vergangenen Jahr in anderen Themenbereichen von sexualisierter Gewalt berichtet hatten und sind dann, haben unsere Arbeit angefangen zu machen. Und uns war natürlich bei den Vorwürfen sehr schnell bewusst, auf was für eine, was das bedeutet und haben deswegen auch ganz besonders gut darauf geachtet, dass wir hier unsere journalistischen Hausaufgaben machen. Und wir haben bis heute das Gefühl, dass viele Menschen sich nicht trauen, darüber zu sprechen im deutschen Tennis, weil, wie du eben sagtest, die Person eine sehr mächtige Funktion innehatte. Das ist übrigens etwas, was Beratungsstellen von Betroffenen oder Leute, die sich damit fachlich auseinandersetzen, auch immer wieder sagen, das ist gefährlich, wenn Menschen an den Schalthebeln ganz alleine sitzen und es keine Kontrolle in der Form gibt. Jetzt gibt es natürlich ein Präsidium im DTB, aber viele haben schon angedeutet, dass so der Strippenzieher doch Dirk Hordorf in vielen Dingen ist oder auch in den vergangenen Jahren war. Und wir haben recherchiert, wir haben viele Gespräche geführt, sehr viele Gespräche im deutschen Tennis, also mit zwischen 50 und 60 Menschen, die auch was im Tennis vielleicht mal zu sagen hatten oder zu sagen haben. Und haben am Ende ein Bild vor uns gehabt, das diese Recherche dann ja auch im Endeffekt in der Veröffentlichung gezeigt hat. Und wir sind dankbar dafür, dass sich einige Personen ja auch öffentlich dann dazu geäußert haben. Ist ja kein Geheimnis, dass Maximilian Abel sich an den DTB mit diesem Thema gewandt hatte und damit sozusagen auch der Auslöser der Geschichte ist. Und ohne diese Betroffenen, die sich jetzt äußern, wäre diese Geschichte nicht ins Rollen gekommen.
Es gab ja eine sehr kryptische Pressemitteilung letzte Woche um 18 Uhr, am 23. März um 18 Uhr gab es diese Pressemitteilung. Um 20 Uhr ging eure Geschichte raus. Dort hat der DTB schon quasi im Vorhinein versucht, ein kleines bisschen Wind aus den Segeln zu nehmen. Die Menschen, die damit nicht betraut waren mit dieser Recherche oder die diese Recherche noch nicht kannten, haben sich da gedacht, was ist hier los? Und eigentlich waren wir alle darauf, waren wir schon alle gespannt und haben gedacht, worum geht es denn hier wohl? Weil ansonsten würde der DTB so eine Pressemitteilung nicht rausgeben. Der DTB hat dort gesagt, hier im Februar 2022 hätte man erstmals Äußerungen von einem Spieler, von einem ehemaligen Spieler gehört, über Beanstandung mehrere Jahrzehnte zurückliegenden Verhaltens eines Präsidiumsmitglieds betreffen. Maximilian Abel hat das dann ja auch im Interview mit euch dann, auch in der Reportage, die in der Tagesschau lief etc., hat das dann ja auch erwähnt, dass er diese Vorwürfe gegenüber Dirk Hordorf hatte. Maximilian Abel ist zu diesem Zeitpunkt in Haft gewesen, muss eine Haftstrafe im Moment noch absitzen. Im Moment geht man davon aus, dass er bis Ende des Jahres dann noch bleibt. Er ist im Moment das prominenteste Beispiel dieser Vorwürfe gegen Dirk Hordorf. Ihr habt in der Reportage dann noch gesagt, dass es noch mehrere gibt. Wir sprechen gleich auch noch über Sriram Balaji. War das dann, wann habt ihr das erste Mal mit dem DTB gesprochen dann auch darüber, über das Thema?
Wir haben, den Tag und die Uhrzeit kann ich dir jetzt aus dem Kopf nicht sagen, aber wir haben dem DTB also auch versucht, also haben ein Gesprächsangebot zu dem Thema rausgeschickt, weil wir darüber natürlich Informationen haben wollten. Wir hatten an einem Punkt Informationen darüber erhalten, dass der DTB, der ja eine Untersuchung dazu beauftragt hatte, mit dieser Untersuchung jetzt also weitere Menschen informiert hatte und gegebenenfalls auch das weiter im aufarbeitet oder weiter bespricht. Und das war für uns der Punkt, wo wir uns an den Deutschen Tennisbund gewandt haben, weil wir gesagt haben, gut, wir haben diese Geschichte nun auch intensiv recherchiert. Es gab dann allerdings kein konkretes Gespräch. Und wir haben dann, wie in der Fall, wie das in solchen Fällen üblich ist, einen Fragenkatalog an den Deutschen Tennisbund geschickt, der dann also auch davon ja ausging, dass wir dazu etwas veröffentlichen werden. Und der kam dann also kurz vor Ausstrahlung, also die Antwort kam dann kurz vor Ausstrahlung des Tagesschau-Beitrags am vergangenen Donnerstag. Und ja, das war, glaube ich, aus Sicht des DTBs waren das, glaube ich, sehr aufregende Stunden.
Was ich mich gefragt habe, im Februar 2022 gab es diese ersten Vorwürfe dann auch von Maximilian Abel. Und die Untersuchung ist dann vom DTB in Auftrag gegeben worden. Wir können natürlich nur spekulieren, aber ich habe mich gefragt, warum hat Dirk Hordoff dort dann weiterarbeiten können? War es dann auch vielleicht, dass man gesagt hat, Maximilian Abel ist jetzt nicht unbedingt die glaubwürdigste Quelle oder der glaubwürdigste Spieler, weil er selber hat ein, ich sag jetzt mal, kompliziertes Leben hinter sich, dann auf die schiefe Bahn geraten, Kreditkartenbetrug, ist in Haft gewesen. Hat man da gedacht, man könnte das so ein bisschen unter den Teppich kehren? Was ist deine Spekulation dann in diesem Fall?
Ja, ich muss natürlich sagen, da bin ich der falsche Ansprechpartner. Das muss der DTB beantworten. Ich weiß nicht, ich habe insgesamt den Eindruck, dass der Deutsche Tennisbund und Dilo van Arnim hat Maximilian Abel in Haft besucht, hat sich das angehört, was Maximilian Abel zu sagen hat. Und das ist ja erstmal sehr gut, dass der Präsident sagt, ich habe hier ein ehemaliges Tennistalent. Ich hoffe auch, dass er es gemacht hätte, wenn es kein bekannter Spieler gewesen wäre, der sich an ihn gewandt hätte und hat dann diese Untersuchung beauftragt extern. Das ist ja auch erstmal eine Sache, wo man sagt, das ist doch gut, dass der Verband sich darum kümmert. Es ist in der Tat die Frage, warum der Deutsche Tennisbund Dirk Hordoff dann noch nicht suspendiert hat. Das ist normalerweise der übliche Weg. Aber das gilt ja die Unschuldsvermutung. Aber man sagt, solange bis das nicht geklärt ist, müssen wir eine Suspendierung vornehmen. Und das kann man ja auch ohne Angabe von Gründen öffentlich machen. Das habe ich in vielen anderen Recherchen auch von Sportverbänden erlebt, dass das normal ist. Also wenn ein Trainer einfach um die Ecke hier irgendwo sich übergriffig verhalten haben soll, dass der Verein dann sagt, ja, dann bist du jetzt erstmal gesperrt und gut, dann fallen vielleicht ein paar Spiele aus. Vielleicht ist da aber auch Dirk Hordoff einfach zu wichtig gewesen im DTB. Ich würde das gerne so ein bisschen trennen mit der Glaubwürdigkeit auch von Maximilian Abel, weil an sich kann jeder Mensch, egal was für eigene Verfehlungen er ja auch gemacht hat im Leben, auch Betroffener von solchen Übergriffen sein. Und wir haben natürlich überlegt, Mensch, das ist jetzt in der Tat natürlich keine besonders gute Ausgangsposition von einem Menschen, der also Vorwürfe erhebt und selbst in Haft sitzt. Aber der DTB hat ja ein Gutachten anfertigen lassen, auch um sozusagen die Vorwürfe zu überprüfen, die Glaubwürdigkeit auch von Maximilian Abel zu überprüfen. Und in dem ersten Statement, was du angesprochen hattest, steht dann ja auch drin, die Vorwürfe hätten, ich kann es jetzt nicht aus dem Kopf ganz genau zitieren, aber hätte man nicht mit Sicherheit nachweisen können oder nicht zu 100%. Und da frage ich mich halt schon ein bisschen, welcher Psychologe oder welches Gutachten schreibt am Ende bei solcher 1-zu-1-Situation, bei solchen Vorwürfen, das ist aber zu 100% jetzt glaubwürdig, sondern da wird wahrscheinlich immer so etwas stehen wie mehrheitlich oder eher glaubwürdig oder eher nicht glaubwürdig. Was der DTB wirklich falsch gemacht hat, ist, dass hier keine Kommunikation mit den Betroffenen mehr erfolgt ist, offenkundig, dass der Bericht oder auch diese Aussagen nicht an Maximilian Abel und seinen Anwalt geschickt worden sind. Da hat man dann schwere handwerkliche Fehler, glaube ich, gemacht, nachdem man ja erstmal den richtigen Weg eingeschlagen ist und gesagt hat, wir klären das doch jetzt mal auf. Also da glaube ich, und ich habe mit Athleten Deutschland, also der Interessensvertretung von den Spitzensportlern in Deutschland gesprochen und die waren auch immer mal wieder, sie waren halt mit Maximilian Abel auch in Kontakt und haben den Prozess somit auch ein wenig begleitet. Und die kritisieren das halt sehr, sehr stark, dass sie ja auch sagen, Mensch, also wir müssen Betroffenen zentriert arbeiten, wir müssen den Menschen erstmal glauben, was sie erzählen und dann auch eine Wiedergutmachung anfangen und einfach miteinander im Kontakt bleiben. Und da gab es wohl immer wieder Versprechen, das kann ich nur wiedergeben, was ich da gehört habe, dass man also entsprechend informiert werden würde, auch über den Fortschritt, über das Ergebnis des Gutachtens, und das ist wohl alles nicht geschehen.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Als Jugendlicher wegen zu geringer Größe aussortiert. Von der Oma hochgepäppelt und am Ende einer der besten aller Zeiten. Das ist die Geschichte von Torwartlegende Dino Zoff, der trotz eines saftigen Karrierefehlstarts letztlich ältester Weltmeister ever und italienisches Nationalheiligtum wurde.
100 Fußballlegenden. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
Prinzipiell hat der DTB in drei Pressemitteilungen ja durchaus empathisch dann auch reagiert, hat gesagt, wir möchten dann auch darauf hinweisen, wir schauen nicht weg, wir schauen hin. Wir haben in allen drei Pressemitteilungen, die rausgegeben worden sind, ist drin gestanden, das ist nicht das, wofür wir stehen wollen, und das ist, wir bedanken uns bei jedem, der auf Fehlverhalten aufmerksam macht. Prinzipiell hat der DTB dann aber auch in allen drei Pressemitteilungen gesagt und sich davon distanziert, dass das in irgendeiner Weise etwas mit dem DTB zu tun haben würde. Diese Vorwürfe, die gegen Dirk Hordorf bestehen. Dirk Hordorf in seiner Position als Trainer beziehungsweise dann auch als Funktionär des Hessischen Tennisverbandes, der ja damals Anfang der Nullerjahre war. Kann man das überhaupt trennen, DTB und Dirk Hordorf, in irgendeiner Weise? Ich meine, der DTB versucht es jetzt, dass es das Fehlverhalten einer Einzelperson ist, aber Dirk Hordorf war eine der prominentesten Persönlichkeiten im kompletten deutschen Tennis in den letzten 20, 30, 40 Jahren.
Die Frage müsst ihr als Fachmedium natürlich am ehesten klären, aber ich denke, ich bin ja auch aus der Sportredaktion hier beim NDR, das ist natürlich ein wenig einfach zu sagen, das ist jetzt alles nur der private Trainer Dirk Hordorf und der DTB-Vizepräsident, der ja auch nochmal für den Bereich Jugendsport zuständig ist oder gewesen ist, das halte ich für ein bisschen zu simpel, diese Aufteilung. Ich glaube, die Person Dirk Hordorf ist ja auch noch in weiterer Art und Weise verbunden mit dem DTB. Ich weiß es nicht genau, aber da gibt es ja, glaube ich, auch noch weitere Tochterunternehmen. Da, glaube ich, versucht man mit den Statements ein bisschen Distanz zu schaffen. Die Frage ist, ob die wirklich da ist.
Dirk Hordorf ist jetzt von seinem Amt zurückgetreten. Das stand dann jetzt in der dritten Pressemitteilung. Er hat das auch über seinen Anwalt bekannt gegeben, dass er von seinem Amt zurückgetreten ist und dass er jetzt alles daran setzt, diese Vorwürfe zu entkräften. Wir müssen dann auch auf die Vorwürfe dann nochmal zu sprechen kommen, weil wir haben jetzt nur über Maximilian Abel gesprochen. Es gibt noch den Doppelspieler, den jetzt noch aktiven Doppelspieler Sriram Balaji aus Indien, der auch Vorwürfe gegen Dirk Hordorf erhoben hat. Bei Maximilian Abel ist es sexualisierte Gewalt gewesen, ausgepeitscht worden mit einem Gürtel von Dirk Hordorf, sagt Maximilian Abel. Sriram Balaji spricht die ganze Zeit von Muskelchecks. Ihr habt noch weitere Spieler gesprochen, die anonym bleiben sollen oder anonym bleiben wollen, die auch von diesen Muskelchecks gesprochen haben. Diese Muskelchecks, das Abtasten der Bauchmuskeln beziehungsweise der Muskeln an sich, das als unangenehm empfunden worden ist. Das sind die Vorwürfe, die wir im Moment haben, oder?
Richtig. Und das Ganze sozusagen in einer sehr erniedrigenden Art und Weise oder in einem auch sehr hierarchischen Verhältnis. Und das war auch einer der Gründe, warum wir Michael Stich dazu befragt haben. Habe mich schon auch ein bisschen gefragt, was ist denn eigentlich üblich im Tennissport? Und diese Bodychecks, davon haben uns sehr viele Menschen erzählt, waren offenbar üblich bei Dirk Hordorf, aber bei im Prinzip keinem anderen Trainer, den sie kannten oder in ihrer Laufbahn begegnet sind. Und Michael Stich sagte auch den schönen Satz, so, wenn das mein Trainer bei mir gemacht hätte, hätte ich gefragt, ob er was Schlechtes geraucht hätte. Also was das denn solle. Wir haben hier einen Masseur. Es gibt auch Mediziner, zu denen man gehen kann. Also eine Muskelüberprüfung, und du bist zu schwach. Du, wenn du Profi werden möchtest, musst du da noch mehr Muskulatur aufbauen. Ich muss das mal kontrollieren. Ist auch so ein bisschen die Frage, ohne ein Medizinstudium, ob man dazu oder weiß ich nicht, Physiotherapeut, ob man da die fachliche Eignung zu hat. Viele Menschen sagen, dass es eher aus anderen Gründen geschehen ist. Und Sriram Balaji hat auch ja den schönen Satz gesagt, als ich neu in Deutschland war, dachte ich als erstes, das ist hier normal. So, das scheint dafür irgendwas Neues zu sein.
Dafür habe ich mich um das geschämt für diese.
Ja, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Ne? Der kommt mit einem Stipendium, 2010 war es, glaube ich, nach Deutschland und trifft dann auf Hordorf und der nutzt ihn mutmaßlich für diese Zwecke. Also es geschehen diese Übergriffe, wie Balaji erzählt, und das ist ja schon, genau, das ist wirklich beschämend. Und wir haben ja hier, und das haben wir in anderen Recherchen ja auch schon gehabt und auch berichtet, da gab es richtige Übergriffe, die im Bereich einer Vergewaltigung waren oder sowas. Und das haben wir ja in diesem Fall hier nicht. Ich habe auch das Gefühl, dass bei den Erzählungen auch immer ganz klar war, dass Türkordov da, glaube ich, auch wusste, wo welche Grenze ist bei den mutmaßlichen Übergriffen. Wir müssen da weiterhin vorsichtig sein, weil wir wissen, und er hat es ja auch in der letzten, im letzten Statement angekündigt, dass er sich da vollumfänglich gegen wehren wird. Ich frage mich allerdings, in welcher Form das geschehen soll, denn die Anzahl der Menschen aus dem deutschen Tennis, die mit uns gesprochen haben, die ist wirklich relativ groß. Und da ist so ein bisschen die Frage, wir berichten nur, wenn wir Dinge ordentlich recherchiert haben und wenn wir dafür Zeugen haben und das auch juristisch nachweisen können. Er möchte das Gegenteil tun. Das ist sein gutes Recht und uns ist sehr bewusst, was diese Berichterstattung an sich anstellt, auch mit einem Menschen. Aber hier haben wir ja nicht nur einen inhaftierten ehemaligen deutschen Profispieler, der vielleicht deswegen nicht besonders glaubwürdig erscheint, sondern wir haben Menschen, die unabhängig voneinander, die sich gar nicht kannten, ähnliche Vorwürfe erheben.
Aber das hört sich ja dann danach an, als ob das eigentlich ein Thema war, worüber man seit Jahren oder Jahrzehnten wusste.
Hattest du Gerüchte gehört vorher?
Nein, ich hatte keine Gerüchte vorher gehört.
Also ich kann es jetzt nicht quantifizieren, aber ich höre auch nicht oft den Satz von Menschen aus einer Sportart, schön, dass ihr euch endlich diesem Thema widmet. Endlich erreicht es mal Journalisten. Und das liegt vielleicht auch daran, dass viele Menschen eher so aus dem hessischen Bereich vorher kamen und wir hier in Hamburg sitzen. Aber also ich habe den Eindruck gewonnen über die Recherche, dass das in vielen Bereichen in Deutschland ein offenes Geheimnis war und dass viele Menschen dazu nichts gesagt haben und dann oder auch viele Leute einfach Gerüchte gehört haben, das nicht so genau wussten und deswegen natürlich auch, ich habe es ja eben schon gesagt, das sind natürlich sehr heftige Vorwürfe, mit denen man auch vorsichtig umgehen muss, aber unser Eindruck war, dass allein diese machtvolle Position dazu geführt hat, dass sich viele nicht getraut haben, dagegen vorzugehen.
Dirk Hordorf war, ich habe es am Anfang erwähnt, lange Zeit der Trainer von Rainer Schüttler und hat quasi die gesamte Karriere von Rainer Schüttler begleitet. Rainer Schüttler ist jetzt der Kapitän des deutschen Billie Jean King Cup Teams, also der Frauen. Habt ihr mit ihm gesprochen? Was hat er gesagt?
Also zu einer Recherche gehört natürlich auch, dass man alle Menschen in einem Umfeld versucht zu kontaktieren. Das haben wir auch mit Rainer Schüttler getan, der aber gesagt hat, dass an diesen Vorwürfen nichts dran ist. Und das können wir ja dann sozusagen einfach so abbilden oder so stehen lassen oder eben auch nicht aufgreifen, weil wenn er sagt, da ist nichts dran, dann können wir da ja irgendwie nichts anderes draus berichten.
Rainer Schüttler hat gesagt, diese Vorwürfe stimmen nicht. Wir haben jetzt dann auch noch gehört, oder letztes Jahr, Ende letzten Jahres, hat Maximilian Abel dann auch noch Strafanzeige gestellt gegen Dirk Hordorf. Da ist dann diese Woche dann das Verfahren eingestellt worden. Warum ist das Verfahren eingestellt worden?
Das Verfahren ist eingestellt worden. Ich habe die Begründung nicht vor mir, aber weil Teile der Übergriffe verjährt sind oder in der Form nicht nachweisbar waren. Wenn ich das jetzt richtig wiedergebe, das ist etwas, was Maximilian Abel, seinen Anwalt und am Ende auch uns, die davon erfahren hatten, dass es diese Anzeige noch gegeben hat, überhaupt nicht überrascht. Mir ist auch wichtig zu betonen, dass das nicht zu bedeuten hat, dass es diese Vorwürfe dass diese Vorwürfe damit irgendwie aus der Welt seien. Also zum einen ist das eine Anzeige, die Abel selbst gemacht hatte, ein wenig auch aus der Situation heraus im Gefängnis, dass er sagt, es muss doch jetzt endlich mal was geschehen. Wir müssen uns mal in ihn hineinversetzen. Er ist da inhaftiert und hat diese Sache losgetreten und wartet quasi jeden Tag, jede Woche, jeden Monat darauf, dass jetzt irgendwas passiert. Auch mit seiner Aussage. Er ist ja sehr mutig gewesen, damit rauszugehen und zu sagen, okay, guckt, schaut mich an, ich kann nicht tiefer fallen im Prinzip, aber ich spreche es jetzt öffentlich an und ich stehe da auch mit meinem Namen zu. Und aus dieser Situation heraus hat er, glaube ich, auch dann noch diese Anzeige gemacht, bei der vollkommen klar war, dass da sehr wenig bis gar nichts bei rumkommen wird, weil eben viele der Übergriffe oder die meisten auch bei Abel selber einfach zu lange her sind, verjährt sind und auch teilweise der Straftatbestand dann nicht ganz gepasst hat zu dem, was er erlebt hat. Also das wurde jetzt wiederum in der Meldung von Hordorf so genutzt, als dass man ja irgendwie staatsanwaltschaftlich, dass die Justiz festgestellt habe, dass da ja nichts dran sei. Mhm. Das betrifft aber natürlich überhaupt nicht Balaji und weitere Menschen, sondern das betrifft einzelne Dinge, die Maximilian Abel zur Anzeige gebracht hat. Und wenn etwas verjährt ist, heißt es ja auch nicht, dass es inhaltlich entkräftet ist. Also das ist einfach zu lange her. Und wir haben das vielleicht nur als kleiner Exkurs in diesem Bereich, weil wir halt über Jahre schon auch zu dem Thema sexualisierte Gewalt recherchieren. Es ist in sehr vielen Fällen so, dass überhaupt nicht die Justiz ein Verfahren eröffnet. Es gibt sogar teilweise Beratungsstellen für Menschen, die betroffen sind, die davon abraten, eine Anzeige zu erstellen, weil es oft zu einer 1-zu-1-Situation dann vor Gericht kommt und es keine Verurteilung gibt, aber dieser Prozess extrem belastend ist für die Betroffenen, da nochmal auszusagen, auch teilweise Jahre zu erleben. Wir haben hier im Hamburger Umland in den letzten Jahren einen Fall recherchiert von einem Trainer, der über 30 bis 40 Jahre im Hamburger Umland ein Erfolgstrainer war, sehr beliebt war, junge Mädchen vor allem trainiert hat und der jetzt vor wenigen Wochen verurteilt worden ist, das erste Mal rechtskräftig nach so vielen Jahren der Übergriffen. Es gab schon vor vielen Jahren Anzeigen gegen diesen Trainer. Es gab Gerüchte. Der Verband hat erst sehr spät richtig reagiert und durchgegriffen, hat auch immer wieder gesagt, uns sind rechtlich die Hände gebunden. Wir können den nicht von irgendwelchen Tennisanlagen runterschmeißen, wenn der Verein selber sagt, den wollen wir hier aber anstellen. Also es ist sehr schwierig, die Justiz und die Aufarbeitung von solchen Übergriffen, weil vieles in einer 1-zu-1-Situation stattfindet, vieles nicht einfach nachweisbar ist und viele Betroffene sich auch erst viele Jahre später trauen, Übergriffe anzusprechen, erstmal bereit sind, darüber auch öffentlich zu sprechen oder überhaupt in ihren Familien zu sprechen und dann aber auch wieder es schaffen müssen zu sagen, okay, ich stehe das Ganze nochmal in einem Prozess durch. Und Maximilian Abel hat irgendwie diesen Punkt wohl jetzt erreicht, hat auch gesagt, ich setze mich jetzt noch einmal umfangreicher mit mir selber auseinander hier in der Haft, als dass ich das vorher getan habe. Und ich frage mich vielleicht auch ein bisschen, wie bin ich eigentlich zu dem geworden, der ich jetzt bin? Und bei diesem Thema ist ihm das offenbar als große Belastung auch hochgekommen.
Wir haben die Artikel den Artikel, den du angesprochen hast, mit der Verurteilung gegen den Trainer aus Schleswig-Holstein, haben wir in den Shownotes hinterlegt und natürlich auch sämtliche Artikel, die diesen Fall Dirk Hordorf betreffen, seht ihr in den Shownotes. Also wenn ihr euch da auf jeden Fall nochmal weiter informieren wollt, hat Dirk Hordorf denn, du bist kein Jurist etc., aber hat Dirk Hordorf strafrechtlich noch was zu befürchten, weil die Taten liegen ja zum Teil dann auch Jahrzehnte zurück, wie wir eben dann auch schon festgestellt haben.
Genau, die mutmaßlichen Taten müssen wir ja schon immer noch sagen. Das ist, das ist juristisch auch wichtig. Ich bin mal gespannt. Also es ist ja nicht so, dass die Recherche hier vorbei ist, sondern dass wir da weiter dran sind. Wir auch weiter Gespräche führen, auch seit der Veröffentlichung, auch jetzt seit dem Rücktritt. Wir sind ein Team. Menschen können sich an uns wenden. Und wir könnt ja auch sozusagen unsere Kontaktdaten verlinken, wenn ihr wollt, ja. Weil wir das Gefühl haben, dass es sehr viele Menschen bewegt. Und die allermeisten Rückmeldungen, beziehungsweise ich habe bisher außer die Anwalts-, Post, die Antwort von Herrn Hordorf, keine bekommen, die gesagt hätte, das ist doch alles nicht wahr, da kann doch gar nichts dran sein, sondern ganz viele Menschen schreiben uns oder posten Kommentare on Social Media und sagen halt, wie wichtig und gut, dass dieses Thema recherchiert wird. Aber strafrechtlich, die Frage ist, was halt noch, was noch passiert ist in der Vergangenheit und was sich aufklären lässt, was der Deutsche Tennisbund vielleicht auch, der hat ja sehr groß jetzt angekündigt, da mit großem Aufwand und auch mit externen Spezialisten und mit wissenschaftlicher Begleitung, größer geht es ja kaum, das alles aufzuarbeiten. Und sagen wir mal so, wir haben schon auch noch Dinge gehört, die jetzt nicht in der Veröffentlichung drin sind. Aber wir sind Journalisten, wir berichten das, was wir belegen können und wir verbreiten keine Gerüchte.
Wie geht es jetzt weiter? Das wäre jetzt die Frage, die Anschlussfrage dann noch gewesen. Du hast es gerade eben schon erwähnt, diese Recherche ist nicht zu Ende. Und ihr habt die Recherche letzte Woche online gebracht. Ihr hättet sie eigentlich gerne noch ein bisschen weiter ausgebaut, oder?
Fernsehen ist ja auch ein Produktionsprozess und da kann man natürlich innerhalb von wenigen Tagen dann auch eine ausführliche Berichterstattung oder einen knapp 8 Minuten Beitrag in der Sportschau dann schneiden. Aber normalerweise machen wir das ein bisschen ruhiger und dann sind die Tage auch nicht ganz so lang. Und wir haben ja auch hier eine Berichterstattung, die juristisch geprüft ist bei uns im Haus und nicht nur redaktionell. Wir hätten das an sich ein bisschen später, glaube ich, auf die Spur gebracht. Jedenfalls sah das unser Plan so vor. Aber wir wollten natürlich auch mit der Recherche die Recherche dann zum richtigen Zeitpunkt platzieren. Und das ist dann manchmal so, dass man ein bisschen schneller sein muss.
Eine halbe Stunde nachdem die Recherche rauskam, gab es die ersten Gerüchte rund um die Ablösung von Julian Nagelsmann in München bei den Bayern. Die Recherche und die Geschichte an sich ist draußen, aber hat das trotzdem dann so ein ganz kleines bisschen wehgetan, dass die Aufmerksamkeit dann sofort wieder beim Fußball war?
Ja, um da ganz ehrlich zu sein, natürlich, wenn man auch so lange an der Geschichte recherchiert, dann freut einen das nicht, wenn so eine große Fußballmeldung dann noch parallel konkurriert. Aber auf der anderen Seite muss ich ganz klar sagen, für mich zählt hier das Inhaltliche, die inhaltliche Recherche, die Vorwürfe, die wir erhoben haben und jetzt am Ende auch die Konsequenzen, die es zumindest jetzt erst einmal gibt. Und das ist, glaube ich, das Wichtige und auch das, was wir als öffentlich-rechtlicher Rundfunk und als Recherchekooperation leisten können, dass wir sagen, es ist nicht egal, aber wir können Monate an Themen recherchieren und damit auch eine Veränderung herbeiführen. Und die Rückmeldung zeigt uns jetzt auch, dass das sehr viele Menschen sehr gut finden, dass es sowas gibt und dass sowas möglich ist. Und dann wiegen wir das jetzt nicht so ab, aber natürlich in der Aufmerksamkeitsökonomie wäre es ganz schön gewesen, wenn Herr Nagelsmann am Tag drauf geflogen wäre.
Das ist jetzt die Schlussfrage gewesen. Hendrik, ich danke dir für deine Zeit. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg bei den weiteren Recherchen und wie gesagt, deine Kontaktinformationen sind dann auch in den Shownotes mit abgelegt, plus alles das, was lesenswert und was sehenswert ist zu diesem Thema und zu den anderen Themen Richtung sexualisierter Gewalt im Tennis. Und so wie wir den Sport kennen, war das nicht die letzte Nachricht, aber was Hoffnung macht, mir jedenfalls Hoffnung macht, ist, dass diese Fälle jetzt so in dieser Form nicht mehr möglich sind, sondern dass Menschen jetzt eher aufbegehren und dass es möglich ist, solche Dinge früher anzuzeigen und dass dann den Betroffenen dann auch geholfen werden kann. Hendrik, ich danke dir sehr für deine Zeit.
Danke für die Aufmerksamkeit, die ihr dem Thema gebt.
Das war Hendrik Maaßen vom NDR. Die Geschichte ist hier nicht zu Ende. Und wir werden auch natürlich im Podcast und auf Social Media darüber informieren, wenn es hier Neuigkeiten gibt und wie es hier weitergeht. Am Montag schon folgt jetzt der neue Podcast, der sich dann auf die Miami Open fokussiert. Wenn euch das gefällt, was wir machen, freuen wir uns über Rezensionen auf iTunes und auf Spotify. Folgt uns gerne auf Twitter und auf Instagram, dort immer unter Chip und Charge. Und seit 2 Wochen haben wir jetzt auch einen Steady-Account. Wir würden uns freuen, wenn ihr uns in unserer Arbeit dort unterstützt. Dort gibt es einige verschiedene Pakete, die ihr monatlich oder jährlich abschließen könnt. Und vielleicht wird es dann auch in Zukunft dann exklusive Folgen für Steady-Unterstützer geben. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
Chip and Charge, der Tennis-Podcast mit Andreas Thies und Philipp Joubert auf meinsportpodcast.de. Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.